Also, ihr seid im Korintherbrief, 1. Korinther 15, Thema Auferstehung. Beherrscht das ganze Thema, das ganze Kapitel, dieses Thema. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin schon etwas älter. Genau. Und ich bin in einer kommunistischen Diktatur aufgewachsen. Und die kommunistische Diktatur, ja, okay, wie zum Beispiel Nordkorea, die Sowjetunion war, China, die verfolgen extrem den christlichen Glauben, soweit sie das können, in ihrer Macht und politischen Kraft steht. Das war in der DDR auch so. Und in so einer politischen Propagandaschrift für Parteisekretär oder keine Ahnung, wo das war, da stand etwas, das habe ich mir gemerkt, da stand, wenn man dem Christentum und der Kirche und den Christen die Hoffnung nehmen will und wenn man die wirklich vernichten will, dann muss man, und das war irgendwie so in einer Anweisung geschrieben, ich verkürze es mal, da muss man sich so halb auf ihre Seite stellen und sagen, ey, ihr seid eigentlich tolle Leute. Also das mit der Bibel, da stehen einige gute Sachen drin und die Gebote und was ihr so für andere Menschen macht. Und dann muss man aber eines auf jeden Fall leugnen und es lächerlich machen oder in irgendeiner Weise darf das auf keinen Fall dabei sein, die Auferstehung. Denn die Auferstehung, das ist das Herz. Und wenn die Christen nicht an die Auferstehung glauben und sagen, naja, vielleicht wird es, man hofft ja, dann schlägt das Herz nicht mehr. Die Auferstehung, das ist so die Mitte. Und Paulus, der schreibt das im 1. Korintherbrief und es muss, weil er das geschrieben hat, damals schon auch so gewesen sein, dass mit der Auferstehung schon irgendwie Glaubensprobleme verbunden war. Er sagt zum Beispiel, hoffen wir in diesem Leben allein auf Christus, also wenn wir sagen, ja, wir hoffen auf Jesus und wir tun Gutes und glauben nicht an die Auferstehung, so sind wir die elendsten aller Menschen. Und er sagt, ich lese immer mal ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief, er sagt, als erstes habe ich euch doch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach von 500 auf einmal. Also die Auferstehung, das Zeugnis der Auferstehung und das fange ich mal so an, ich blätter einfach mal in der Heiligen Schrift und guck. Und da steht, wenn jemand nicht aufersteht, sondern zum ewigen Leben aufersteht, dann steht er auf mit seinem Körper. Also ein Körper aus Fleisch. Jesus, ich gehe mal ins Kapitel 20, da wird erzählt, die Türen waren verschlossen, Jesus erscheint, also er kann als Auferstandener durch materielle Dinge durch. Und dann sehen sie ihn. Und dann sagt er, Friede sei mit euch. Und dann macht er Folgendes. Er zeigt ihnen die Hände und seine Seite und lässt sich anfassen. Also er ist kein Geist. Und da steht hier, da wurden die Jünger froh. Der Zweifel an der Auferstehung, der zieht sich so durch das Neue Testament und auch der Umgang damit. Da kommt nämlich gleich dazu, der Thomas, der war nicht dabei und er sagt, das kann unmöglich sein. Und er sagt, wenn ich Jesus nicht anfassen kann, wenn der nicht aus Fleisch und Blut ist, dann glaube ich das nicht. Und dann ist ja die Geschichte, Johannes 20, wo Jesus nochmal kommt und sagt, Thomas, komm her, du kannst jetzt deine Finger in meine Nägelmale legen und dort, wo ich gestochen worden bin, in meine Seite, da leg deine Hand rein. Und im Kapitel 21 wird dann erzählt, wie Jesus den Jüngern begegnet und wie er mit ihnen ist und wie sie ihn berühren dürfen und wie er trotzdem der ganz andere ist. Und im Lukas 24 wird erzählt, dass Jesus zu zweien tritt, die völlig verzweifelt sind, sagen, wir haben alle unsere Hoffnung darauf gesetzt, die Emmaus-Jünger, ne? Und dann erscheint er, geht mit ihnen, bricht das Brot und verschwindet wieder. Und So gibt es im Neuen Testament am Ende der Evangelien also eine ganze Reihe Augenzeugenberichte. Und auf die Augenzeugenberichte gründet sich der Glaube an die Auferstehung. Nicht auf das leere Grab, sondern auf die Augenzeugen. Und in Markus 16 sind die Zeugen der Auferstehung, also wenn einem sowas begegnet, dass sozusagen zwischen Himmel und Erde plötzlich so eine Schnittstelle da ist, wo sich das Menschliche und Göttliche trifft, da steht, die waren voller Entsetzen und zitterten. In Johannes 20, wie gesagt, wird berichtet, sie freuten sich, das war eine Freude, eine unglaubliche Freude. Lukas 24 wird berichtet, brannte nicht unser Herz, also so ein Herz brennt, das kann doch gar nicht wahr sein, so eine. Und dann wird was Eigenartiges auch berichtet, Matthäus 28, da sagt Jesus, kommt nach Galiläa, dort treffe ich euch. Und dann kommen sie nach Galiläa und da sehen sie Jesus, können ihn berühren, fallen nieder, umfassen ihn. Und da steht dann, einige aber zweifelten. Also der Zweifel scheint immer die Menschen, die glauben, zu begleiten. Das Tolle, was aber Jesus dann macht, ist, dass er den Missionsbefehl gibt an alle, die sagen, es kann eigentlich nicht sein. Und den anderen auch. Was dabei verwunderlich ist, das sind ja die Leute, die Jünger Jesu, ne? Die sind mit Jesus gegangen, die haben die ganzen Wunder gesehen, die haben sogar erlebt, wie Lazarus auferstanden ist und ein toter junger Mann in Nein, ne? Oder ein kleines Mädchen hat Jesus von den Toten auferweckt, aber der Zweifel. Wie hängt das zusammen? Wie hängt das zusammen, dass die Frage der Auferstehung so mitten in der Christenheit, auch in unserer Gemeinde, ich gehe durch unsere Gemeinde und wenn ich das anspreche, da kommt nicht selten so, ah, es wäre schon schön. Ah, hoffentlich. Und wenn, Leute, wenn ihr nicht aus der Kraft der Auferstehung lebt, dann lebt euer Glaube nicht richtig. Dann klammert sich der Glaube an das Irdische, dass man hier Gutes tun muss und vielleicht ist es doch und vielleicht und hätte, wenn und aber, dann ist der Glaube sozusagen im Konjunktiv. Der ist nicht schlecht, aber der ist noch im Konjunktiv. Und das Neue Testament, und Paulus sagt das auch hier im ersten Korintherbrief, sagt, Leute, Christus ist gestorben und auferstanden und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Aus der Kraft des Glaubens leben. Also, das hat Gott verdient, ihm zu glauben. Ich sage dann noch was dazu, warum das auch ganz einfach ist zu glauben. Das hängt mit unserem Menschsein zusammen. Aber also, das hat erstens Gott verdient, dass wir ihm glauben, finde ich. Und das andere, wenn wir die Kraft der Auferstehung glauben und in die Mitte unseres Lebens setzen, dann haben wir auch Kraft, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Dann gewinnt unser Glaube Feuer, dann wissen wir auch genau, warum wir leben. Dann wissen wir genau, wohin wir gehen und dann sehen wir unser Leben und die Dinge, die um uns sind, die wir auch nicht erklären können, die 4000 Fragen, die wir nie beantworten können, auch die Menschen, die anders stellen, alle Dinge unseres Lebens und wenn Menschen älter werden, wenn Menschen sterben und die Dinge, die so passieren, dann wissen wir, alles hier ist das Vorletzte. Ich finde das ganz total wichtig. Alles hier ist nur das Vorletzte. Und niemand braucht sich daran zu klammern, sondern wenn dir Gott was schenkt, wenn du reich wirst, nimm's. Wenn dir Gott nichts schenkt, akzeptier's. Wenn dich Gott irgendwo hinführt, geh. Das ist aber nur das Vorletzte. Das ist nicht sozusagen dein Schicksal, sondern Gott führt dich. Und warum er das so macht, das wissen wir nicht immer. Es ist alles das Vorletzte. Und das Letzte, das ist unser Ziel. Das ist die Auferstehung. Deswegen sind wir ja unterwegs, dass wir bei Jesus sind. Und ich finde das so besonders, ich werde das wahrscheinlich auch immer mal wieder erzählen, weil mich das mein ganzes Leben begleiten wird, wie mein Vater gestorben ist. Wo ich sage, so würde ich mir das wünschen. Mein Vater ist alt geworden, 86. Und dann, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da lag er so Und ja, wer bist du? Sag ich mir, der Michael. Ach ja, ja. Und sagt er, sing mir noch was. Und da habe ich ihm gesungen, so nimm her meine Hände und führe mich. Und dann hat er gesagt, so Michael, jetzt gehe ich zu meinem Herrn. Ey Leute, er ist dann gestorben. Wenn ein Mensch so sterben kann, das ist die Kraft der Auferstehung, dann kann man auch dieses Leben hier lassen, wie Jesus es gemacht hat. Er hat sich nicht daran geklammert. Er wusste, mein Vater, das ist das Entscheidende und Wichtige. Und wenn wir in der Kraft der Auferstehung leben, dann wissen wir auch, dass es bei Gott keinen Tod gibt. Das haben die anderen nicht. Wir würden ganz schlicht sagen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und da müssen wir unbedingt dran festhalten. Bei Gott gibt es keinen Tod. Wir blättern nach, ob das erfunden ist, ein Wunschdenken oder nicht. Jesus sagt, Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief genauso. Er sagt dann, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Also manche meinen ja, der Tod ist eine Erlösung und so weiter. Die verwechseln das, die meinen das Sterben vielleicht. Der Tod ist der Feind Gottes. In der Offenbarung wird berichtet, dass die letzten beiden Feinde Gottes in den Feuersee geworfen werden. Das ist Satan und der Tod. Offenbarung 21. Und der Tod, der wird vernichtet werden. Bei Gott gibt es keinen Tod. Und das muss in euren Herzen brennen. Und das kann man nicht machen so, dass ihr sagt, oh, ich will jetzt dran glauben. Das müsst ihr euch von Gott erbitten. Lasst das Feuer der Auferstehung in mir brennen. Und dann werden dich Menschen fragen, was glaubst du, warum, was macht dich dein Leben so froh? Warum, was ist mit dir? Das hängt mit der Auferstehung zusammen, dass wir bei Gott sein werden. Ich spreche jetzt mal darüber, warum das manchmal so schwierig ist, und dass das mit unserem Menschsein zusammenhängt. Ich habe auf YouTube einen ganz niedlichen kleinen Clip, Videoclip gefunden. Martin, du kannst ihn mal abspielen. Den finde ich ganz sinnig. Und auch für Leute, die da Probleme haben, sagen, oh, ich kann mir das nie vorstellen und ich muss an irgendwelche Märchen glauben und so weiter. Das kann ich nie, das mache ich nie und so weiter. Die also Probleme haben, dem Wort Gottes so Vertrauen zu schenken, sagen, ah, da ist es vielleicht ganz hilfreich. Okay.
Die Wissenschaft kann nicht ausschließen, dass es neben den drei räumlichen Dimensionen, in denen wir leben, weitere gibt. Den Hauch einer Vorstellung, wie diese aussehen, werdet ihr nach folgender Geschichte haben, die auf einer von Edwin Abbott 1884 erfundenen Welt basiert. Flachland. Die Lebewesen dort haben keinerlei Verständnis dafür, was zum Beispiel eine Kugel oder ein Würfel ist, denn in Flachland gibt es nur zwei Dimensionen. Alles hat dort eine Breite und eine Länge, aber keine Höhe. So auch Tom, ein Wissenschaftler, der gerade sein Haus verlässt. Er beschäftigt sich mit einem Kreis, der aus dem Nichts entsteht, immer größer wird und dann wieder ins Nichts verschwindet. Tom stellt in seinem Kopf Gleichungen auf und schafft es mit der Zeit Regeln aufzustellen, mit welcher Geschwindigkeit, welcher Frequenz dieser Kreis entsteht und was seine Größe damit zu tun hat. Zum Beispiel weiß er, dass ein solch großer Kreis immer genau eine Sekunde braucht, bis er wieder auftaucht. Aber das reicht ihm nicht. Natürlich will er auch wissen, woher diese Kreise kommen, wohin sie verschwinden und vor allem, warum es sie gibt. Das ist Phil. Er lebt wie wir in einer dreidimensionalen Welt. Er beobachtet Tom in seiner zweidimensionalen Welt und weiß genau, was es mit diesen Kreisen auf sich hat. Es ist ein Ball, der auf der Stelle springt. Er springt immer wieder durch das Flachland durch. Für Phil etwas völlig Normales. Selbstverständlich kann er verstehen, warum Tom diese Kreise sieht. Denn was Tom sieht, ist immer nur der Querschnitt des Balls. Ein Kreis, der plötzlich auftaucht, seine Größe ändert und wieder verschwindet. Irgendwann spricht Phil zu Tom und will ihm erklären, was es mit dem Kreis auf sich hat. Doch Tom kann sich dreidimensionale Dinge nicht vorstellen. Vielmehr hat Tom Angst vor Phil, denn für ihn ist er etwas Übernatürliches, Göttliches. Denn Phil kann Tom immer beobachten, egal wo er sich versteckt. Tom könnte höchstens den Querschnitt von Phil sehen. Wenn Tom einmal in seinem Wohnzimmer sitzt und seine Fernbedienung sucht, könnte Phil ihm verraten, dass sie im Schlafzimmer liegt. Tom würde denken, Phil kann durch Wände gucken, aber nur Phil kann verstehen, dass er nicht durch die Wände guckt, sondern nur eine andere Dimension benutzt. Phil ist ebenfalls Wissenschaftler und beschäftigt sich unter anderem mit der Ausdehnung des Universums. Er konnte Regeln aufstellen, wie schnell sich das Universum ausdehnt, Formeln erstellen, die vorhersagen, wie sich die Planeten zukünftig verhalten, feststellen, dass es einst einmal einen Urknall gegeben haben muss und es vorher anscheinend nichts gab. Aber woher diese Materie, aus der wir alle bestehen, kommt, warum sie so ist, wie sie ist, also völlige Grundfragen kann er nur erraten. Nun lasst uns den Perspektivenunterschied zwischen Tom und Phil auf einen solchen zwischen Phil und einer möglichen vierten Dimension übertragen. Denn wie Phil in einer übergeordneten Dimension zu Tom steht, könnte es eine übergeordnete Dimension zu Phil geben. Wie Phil alle Punkte von Toms Welt über eine weitere Dimension betrachten konnte, könnte jemand in der vierten räumlichen Dimension alle Punkte in unserer Welt sehen. Wir würden wie Tom denken, er könne durch Wände gucken, doch eigentlich würde er nur über alle Wände hinweg sehen. Ganze Welten könnten in einer weiteren Dimension verborgen sein. Denn genauso wie Tom alles nur von der Seite sieht, würden wir mit jeder Blickrichtung nur eine Seite von etwas viel Größerem betrachten. Und so wie Tom Regeln für seine komischen Kreise aufstellen kann, jedoch nichts von der Wirklichkeit versteht, könnte eine vierte Raumdimension für uns bedeuten, dass wir Dinge beobachten und in Formeln beschreiben, jedoch die Wahrheit dahinter möglicherweise nie verstehen können.
Okay, also im Grunde genommen, ich finde das deshalb hilfreich, weil wir in der sogenannten Zeit der Aufklärung, der aufgeklärten Welt leben und wir beschreiben unser Leben, unser Dasein, das Woher und Wohin, selbst alle existenziellen Fragen, die man eigentlich mit Verstand nicht direkt begreifen kann, die versuchen wir denkerisch zu erfassen und zu begreifen und zu beschreiben und so weiter. Und wenn wir das nicht können, dann kommen wir in Probleme und sagen, dann ist es nicht existent. Dann so. Und die Bibel sagt, wir Menschen sind dreieinige Wesen. Wir sind Körper, Seele und Geist. Und der Körper ist dazu da, die Welt zu erfassen, anzufassen, fühlen, denken, also fühlen, riechen, sehen. So, man kann praktisch mit seinem Körper die Welt begreifen. Die Seele, die ist dazu da, um Beziehungen zu schaffen. Also in unserer Seele wohnen die Wirkkräfte Verstand, Wille und Gefühl. Das sind verschiedene Kräfte, das wissen wir. Gefühl ist das anders als Verstand. Aber man spürt, dass diese Kräfte da sind. Und die Bibel jedenfalls beschreibt, das ist uns von Gott gegeben, um unser irdisches Leben zu gestalten. Nämlich Beziehungen zueinander haben, die aufzubauen, eine Familie zu gründen, was auch immer, zu arbeiten, Geld zu verdienen, die Erde zu bebauen und so weiter. Und dann steht im 1. Mosebuch, hat jeder Mensch auch einen Geist bekommen. Und so sozusagen, wie die Seele sozusagen das Selbstbewusstsein hat, wohnt in unserem Geist das Gottbewusstsein. Das heißt, wir haben als einzige Lebewesen die Fähigkeit, an etwas Höheres zu glauben. Kann ein Hund nicht. Ein Hund hat auch sowas wie eine Seele, Verstand, Wille und Gefühl, aber eben ganz anders. Das ist irgendwie eine andere Liga. Und die Schwierigkeit des Glaubens an die Auferstehung, die hängt mit unserem Denken zusammen. Dass wir irgendwie in der Schleife drin sind. Was ich denken kann, das gibt es. Und was ich nicht denken kann, das ist eher so nicht verbindlich für mein Leben. Man kann das zwar philosophieren, aber das hat keine Bedeutung für mein Leben. Und dieser kleine Videoclip zeigt an, wie das zugehen kann, wenn man von seinem Denken her sich die Welt definiert. Also der Tom, der sitzt ja unter uns, ne? Der Tom in seinen zwei Dimensionen, genau, der Tom in seinen zwei Dimensionen kann den Phil natürlich nie begreifen. Selbst wenn er den Phil sieht, sieht er ja nur einen Strich, wie von dem Ball und so. Der kann den gar nicht sehen. Aber der Phil hat ja versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und der Tom hat natürlich Angst gekriegt, denkt, das ist so. Die Möglichkeit, die der Tom gehabt hätte, wäre, wenn er dem Phil, obwohl er das alles nicht verstehen kann, vertraut hätte und sich das hätte erklären lassen, dann wäre in dem Clip weitergedacht, sozusagen die Erkenntnis dieses zweidimensionalen Tom wahrscheinlich unglaublich gewachsen. Denn er hätte Wissen bekommen, hätte er nie wissen können. Und in diesem Sinne muss man verstehen, das, was wir mit unserem Denken erfassen können, das ist unsere Welt. Und dazu ist es auch uns von Gott gegeben. Die Dinge des Himmels sind nicht Sache unseres Denkens, unseres Verstandes. Der Verstand hat zwar immer dabei die Aufgabe, sozusagen eine Wächterfunktion. Der Verstand hat, was den Glauben betrifft, nur eine Wächterfunktion, dass er sagt, also alle Märchen glaube ich nicht. Steht es in der Bibel oder steht es nicht? Und was nie in der Bibel steht, muss der Verstand sagen, wenn er sich Gott unterordnet. Nee. Und wenn es in der Bibel steht, und das ist für den Verstand suspekt, wenn er sich Gott unterordnet, sagt er, dann geht es in den Bereich des Glaubens. Dann sagt er, ja, das darf vorbei. Aber der Glaube, den wir haben, das ist die Möglichkeit, sozusagen die anderen Dimensionen zu erfassen. Denn Himmel heißt ja eigentlich nur Dimension. Also wenn man ins griechische Neue Testament guckt, in die Urschrift, da sagt Jesus, wie man Gott anbeten soll. Und er sagt, unser Vater in den Himmeln. Und das heißt in den Dimensionen. Er hat gesagt, betet so, dass er sagt, unser Vater, Vater unser in den Dimensionen. So soll man Gott anreden. Und damit deutet er etwas an, dass im Gott kein Mensch ist, völlig anders. Und der Himmel ist nicht die Erde. Das denke ich vielleicht noch eine Hilfe. Ich habe in so einem Video auch gesehen, ob das stimmt, habe ich noch nie überprüft, dass man mathematisch schon 10 Dimensionen, nur mathematisch, beweisen kann. Also 10 Dimensionen. So. Die Vorstellung, was das ist, kann man, die reicht nicht aus. Man kann sich als Mensch nur eine 4. Dimension noch vorstellen. Das wäre die Zeit. Das kann ich noch checken. Aber was dann eine 5. Dimension oder eine 6. oder eine 10. Dimension sein soll, checke ich nicht. Aber ich habe, auch wenn ich das nicht gedanklich checke, kann ich in diese Dimensionen gehen. Also der Tom kann mit dem Phil Kontakt haben, auch wenn er zweidimensional ist. Und deshalb berichtet uns im Großen und Ganzen die Heilige Schrift von den anderen Dimensionen. Und wenn ihr in der Heiligen Schrift nachlest, da passieren die absurdesten Dinge. Für unser Denken, in unserem dreidimensionalen Denken, völlig absurd. Und deshalb, wenn das Denken der Herrscher sein will, dann sagt er, ah, das ist doch Quatsch, ah, das ist doch Unsinn. Wie soll man das nur glauben? Das ist auch eine Verwechslung. Der Verstand soll ja nicht glauben. Der soll das Leben gestalten. Der Glaube, der in meinem Geist wohnt, oder wenn ich nie habe, bitte ich Gottes Geist, mir Glauben zu schenken. Diese Art von Vertrauen, von Zutrauen zum Wort der Heiligen Schrift, darum geht's. Und den zu entwickeln. Und den Verstand muss man manchmal in die Schranken weisen. Denn der Verstand, der darf nicht über alles, vor allen Dingen auch nicht über Gott und sein Wort herrschen. Sondern das Wort Gottes ist größer. Und deshalb haben wir, das ist irgendwie das Wunderbare, einen Zugang zum Himmel. Dass wir das natürlich, ist ja logisch, wie oft wurde mir schon gesagt, also Herr Pfarrer, die Bibel, das ist ja echt kompliziert, das ist konfus, das verstehe ich nicht. Muss man dann sagen, ja, das ist ja logisch. Das ist doch logisch, dass man das nicht sofort versteht. Weil das von anderen Welten spricht, von Gott. Und wie Gott ist und warum er das tut und so. Und genauso ist es auch mit der Auferstehung. Das kann man doch gar nicht erklären. Ich kann doch niemandem die Auferstehung erklären. Dazu reicht mein Denken, mein Wortschatz. Das kann ich nicht. Aber was ich kann und was mich dann trägt und was mich mit Frieden und Feuer erfüllt, also was mich mit einer Kraft erfüllt, dass ich der Botschaft der Auferstehung vertraue. Das ist der Punkt. Und wenn das ein Mensch nicht will, dann will er es nicht. Da ist sozusagen zwischen Seele und Geist eine Barriere. Und der Wille sagt, nee, will ich nicht. Oder mag ich nicht. Und Gott irgendwie, wir erleben, dass Gott ist irgendwie nicht so, jetzt zeige ich das mal. Sondern irgendwie, das verstehe ich übrigens auch nicht an Gott so richtig. Gott lässt dann best mich oder dich, wenn, oder andere. Ich würde eigentlich erwarten, dass Gott sagt, du pass auf, ich will nicht, dass du verloren gehst und ich will, dass du das kriegst und ich gebe dir jetzt mal einen Ruck. Steht ganz selten in der Bibel, dass Gott das macht. Manchmal macht es, aber ganz selten. Sondern wenn sich mein Gefühl oder mein Wille oder mein Verstand dagegen wehrt, dann ist es so, als wäre das gar nicht da. Aber wenn ich mich öffne, deswegen ist das Vertrauen der Schlüssel. Wenn ich mich öffne, dann öffnet sich diese Welt. Und dann kann ich auch manches mit meinem Denken dann beschreiben und auch anderen nahe bringen. Aber ich merke das, weil ich das ja oft tun muss als Pfarrer, so Menschen diese Geheimnisse erklären, wie man anfängt zu stottern. Also wenn Paulus schreibt, wir werden verwandelt werden. Unser ganzer Körper wird verwandelt werden. Wir werden so einen Körper wie die Engel haben. Weil unser Körper, so wie er jetzt ist, anfällig, halb krank, was weiß ich und so weiter, der taugt nicht für die Ewigkeit, der ist für die Zeit. Und wenn man zu Christus gehört und auferweckt wird, bekommt man einen neuen Körper. Und deshalb ist das Kapitel 15, wenn er das mal liest, über die Auferstehung, im Grunde genommen der Appell des Paulus, zu glauben. Er setzt sich mit diesen Zweifeln auseinander, die in der Gemeinde sind und wie soll man das nur verstehen und warum ist das so? Und er sagt, Leute, ihr könnt 1000 Stunden darüber diskutieren, wie Gott das denn machen soll. Ihr werdet keine Antwort bekommen. Ihr werdet nicht, weil Gott es nicht will, sondern weil das eine andere Liga ist. Deshalb sagt Paulus, ihr könnt darüber philosophieren, das ist vielleicht auch mal interessant und so, aber es wird euch nicht direkt weiterführen. Nicht näher zueinander, nicht näher zu Gott und es wird euch auch keine innere Kraft in eurem Herzen geben. Aber wenn ihr die Frage, wie Gott das machen wird, so lasst und sagt, das ist irgendwie ein Geheimnis, ich kann dazu wenig sagen, dann steht die hier, die ist nie beantwortet, ist aber auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass ihr euch dazu bekennt und dass Gott zutraut. Also nicht, wie Gott das macht, sondern dass er das macht. Dass Gott nicht lügt. Dass Gott sein Wort hält. Dass er dir einen Auferstehungsleib gibt. Und dass du, deswegen ist ja Jesus gekommen, damit das passieren kann, dass du errettet wirst. Und errettet heißt, dass du das alles bekommst, alle Geschenke und die Gegenwart Gottes für immer. Und dass du Gott sehen kannst. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und daran müssen wir festhalten. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube an die Auferstehung zum ewigen Leben. Leute, das wollte ich euch heute sagen. Der Kern ist die Auferstehung. Und das, was du, was von dir, was Gott von dir fordert, er geht da keinen Deut zurück, dass du ihm vertraust, dass er dich nicht anlügt. Vertraue Gott. Vertraue dem Wort Jesu, vertraue der Auferstehungsbotschaft. Amen.